What's up?
The legends have all suffered to success here.
Oh, da reißt gleich mal ein richtiges Loch.
It is Saigony Green.
So clear. Hübrig von den Sachen.
Viva Yandernal. Vive le Tour de France.
Tourfunk. Die tägliche Dosis Tour de France.
Einfach nur wow. 20. Etappe der Tour de France, alles schien entschieden und dann kommt diese Gala-Vorstellung von Tadej Pogacar. Eine Demonstration, Roglic abgehängt, gelbes Trikot gewonnen, weißes Trikot gewonnen, grünes Trikot gewonnen. Ich muss erstmal runterkommen, mein Name ist Lukas Bergmann, mir zugeschaltet ist Jonas. Jonas, übernimm du, ich habe immer noch keine Worte.
Mir fehlen auch noch ein bisschen die Worte, muss ich ehrlich sagen. Das war richtig übel, diese Etappe, das sich anzusehen, wie der Roglic richtig eingebrochen ist, so muss man es ja fast sagen. Also er wurde am Ende noch Fünfter, glaube ich, aber vollkommen egal. Der Mann hat alles verloren, was er sich vorgenommen hatte und vor allem auch ein bisschen, was ich noch hinzufügen will. Gestern hat der Teamchef von Jumbo-Visma gesagt, Roglic ist zu 90-95% durch. Und da muss man jetzt sagen, das war er nicht. Das war ein bisschen eine verfrühte Aussage.
Ja, also war für alle, glaube ich, irgendwie so ein bisschen durch. Und natürlich ist es eine verfrühte Aussage. Und ich habe es immer wieder gesagt, man muss aufpassen, das Zeitfahren liegt Pogacar. Man muss aufpassen, er hat Roglic geschlagen bei den slowenischen Meisterschaften. Da war es nämlich ein ähnliches Zeitfahren. Da hat Roglic damals keinen Radwechsel gemacht, den hat er heute eben schon gemacht. Aber da war es eigentlich auch genau dasselbe von der vom Gelände her. Und da hat er ihn geschlagen, aber halt nur um 10 Sekunden. Also niemand dachte ja, dass der heute so ein Ding raushauen kann. Vor allem, wenn man gesehen hat, dass er ja sonst jetzt in den Bergen nie stärker war als Roglic.
Ja, ich glaube, wir haben uns gestern ja auch schon so gut wie festgelegt, dass wir gesagt haben, klar, vielleicht kann Pogacar ein, zwei Sekunden abnehmen und dann war es das. Aber niemand hätte ja damit gerechnet, dass es jetzt so ausgeht, dass er ihn komplett deklassiert und alle anderen auch deklassiert, die da noch mitgefahren sind.
Ja, das ist, was hatte der heute für einen Vorsprung? Letztendlich 1,20 vor Tom Dumoulin. Also das ist auch mal eine Ansage, über eine Minute da auf alle anderen. Danach war das eigentlich alles relativ eng zusammen. Also Roglic hat jetzt auf Dumoulin in Anführungsstrichen nur 30 Sekunden, davor noch Wout van Aert, also gleich dreimal Jumbo unter den Top 5 und trotzdem, glaube ich, gibt es heute kein unglücklicheres Team.
Nee, es gab, ich habe es bei Eurosport geschaut, da ich ja immer noch in Italien im Urlaub bin und da habe ich mir das angeschaut und da gab es, als Pogacar ins Ziel kommt, wurde so ein Bild eingeblendet von Tom Dumoulin und Wout van Aert, die da nebeneinander standen im Zielbereich und sich das auch angeschaut haben und die waren schon richtig konsterniert. Also da muss man sagen, sehr viel mehr Enttäuschung kann da gar nicht in irgendein Team reinkommen. Die haben jetzt hier 3 Wochen alles reingelegt, für den Mann gearbeitet, immer da gewesen, das Tempo hochgehalten, auch Pogacar mal distanzieren können und dann am Ende bricht der Roglic ein. Also das kann nicht nur, da muss irgendwas gewesen sein, auch irgendein Muskel ein bisschen zugemacht oder sowas. Anders ist es ja gar nicht zu erklären.
Ja, am Ende behält Paul Martens recht. Er hat nach der ersten Tourwoche gesagt, vor Pogacar hat er am meisten Angst. Der Mann kann dritte Wochen und das hat er heute eindrucksvoll bewiesen. Ja, er ist jetzt der jüngste Tour de France-Sieger aller Zeiten, hat nochmal Egan Bernal unterboten, hat nicht nur sich damit heute noch hier das gelbe Trikot geholt. Das Weiße, das er sowieso hat, als jüngster Tour de France-Sieger, das ist ja klar. Aber er hat sich dann noch ganz nebenbei hier das Bergtrikot geholt. Da fehlen dir die Superlative für diesen Mann. Er war vergangenes Jahr Dritter bei der Vuelta. Das hier ist erst seine zweite große Rundfahrt. Wow, wo geht's mit dem Mann noch hin?
Ja, es scheint nicht mehr viele Superlative für ihn zu geben. Ich habe nochmal rausgeschaut. Das letzte Mal, dass es gab, also Bergtrikot, Gesamtwertung und bester Jungprofi, das war 1969. Eddie Merckx, also wenn er den noch erreicht, gibt es nicht mehr viel nach oben auf jeden Fall. Aber klar, Eddie Merckx aus einer Zeit, wo man sich vielleicht auch nicht die Vorbilder suchen will. Ich bin auch ein bisschen erstaunt gewesen, dass es doch so viele Toursieger gab, die das weiße Trikot geholt hatten. Jan Ulrich da, allen voran, Egan Bernal letztes Jahr. Also jetzt haben wir es zum zweiten Mal auch davor schon. Alberto Contador hat es mal geholt im weißen Trikot. Also so ganz untypisch ist es nicht, aber natürlich absolut verrückt mit 21 Jahren. Zweite Grand Tour, du hast es gesagt. Weil man muss auch sagen, bei der Huelta haben schon viele Leute Top-Ergebnisse geholt und sind dann eingebrochen. Oder was heißt eingebrochen? Enric Mas hat jetzt auch nochmal ein super Ergebnis geliefert, werden wir sicher nachher zu kommen. Aber absolut, der Mann hat so überzeugt heute. Das war absolut stark. Es war nie irgendwie am Berg, dass er, was man dachte, jetzt ist er gleich richtig kaputt, sondern es sah immer flüssig aus, relativ großer Gang noch treten können. Da hat wirklich alles gestimmt heute.
Wow, also wir atmen erstmal durch. So ein bisschen fehlen mir die Worte. Wir sprechen natürlich gleich noch über das, was da heute alles auf dieser Etappe passiert ist. Aber vorher möchte ich zu diesem Berg, der diese Entscheidung überhaupt erst herbeigeführt hat, kommen. La Planche des Béfis, inzwischen um einen Mythos reicher heute, glaube ich. Der wird auch in die Annalen der Tour de France eingehen und immer wieder gezeigt werden, dieser Sieg von Tadej Pogacar, da bin ich mir sicher. Aber, und das ist jetzt noch das Besondere an diesem Berg. Der Berg heißt La Planche des Béfis aus einem ganz bestimmten Grund.
Der Blick übers Lenkerband.
Einer Legende zufolge stammt der Name des Berges aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Die Mädchen und jungen Frauen aus dem Dorf Planchère-les-Mines flohen in die Berge, um sich vor den grausamen schwedischen Söldnern in Sicherheit zu bringen. Sie wurden von den Schweden eingeholt und befürchteten, geschändet und massakriert zu werden. Daher zogen sie es vor, Selbstmord zu begehen und sprangen von einer Planke in einen weit unter ihnen liegenden Teich. Daher der Name La Planche des Béfis, die Planke der schönen Mädchen. Eine Statue aus Holz erinnert an diese Legende. Ich hoffe, es ist nur eine Legende, weil eine ziemlich schaurige Geschichte, muss ich sagen.
Ja, äußerst schaurig. Normalerweise versuchen wir immer eine Überleitung zu finden zur Tour de France, aber die werden wir heute nicht finden.
Nee, definitiv nicht. Ich glaube, wir machen einfach wieder da weiter, wo wir gerade eben aufgehört haben. Nämlich beim Sieger Tadej Pogacar. Wir haben vergangenes Jahr gesagt, auf lange Sicht hin wird Bernal dieses weiße Trikot nie irgendwie hergeben und jetzt kommt dann noch jüngerer. Man muss eigentlich jetzt sagen, wie soll Pogacar das weiße Trikot hergeben? Aber ich bin sehr, sehr vorsichtig geworden. Also ich warte erstmal noch die anderen beiden Rundfahrten ab. Vielleicht kommt da ja auch wieder so ein 18-Jähriger dann oder ein 19-Jähriger, der da aufs Podium fährt. Ich weiß nicht, was da noch kommen soll.
Ja, bei solchen Prognosen ist es immer schwierig. Wir haben uns auch hinreißen lassen. Ich glaube, wir alle drei, das zu sagen, ja, Roglic ist das ganze Ding hier auch nicht mehr zu entreißen. Die Tour de France, das sieht so gut aus. Und jetzt ist es so gekommen, also wir halten uns besser zurück und genießen das dann auch. Also es war ja wunderbar, heute anzuschauen, sich diese Bilder, dieser Kampf auf dem Rad, auch wenn man es natürlich nicht immer ganz nachvollziehen kann, diese Zeitabstände, die da immer virtuell kommen, ist natürlich springen viel hin und her, aber die Tendenz war da doch immer relativ schnell klar. Und man hat auch gesehen, dass Roglic relativ unruhig auf dem Rad saß, was ganz untypisch ist, und Pogacar relativ ruhig vor allem auf der Ebene noch sitzen konnte.
Ja, das hat mich gewundert, weil Roglic ist natürlich bekannt dafür, gerade auf der Ebene ein Top-Zeitfahrer zu sein. Vielleicht war er nervös, ich weiß es nicht. Das spielt auch oft mal eine Rolle, hatten wir schon ein paar Mal, dass Leute im Gesamtklassement, wo es um dann was ging, so ein bisschen nervös waren auf dem Rad, nicht die richtige Position gefunden haben. Kann natürlich eine Rolle gespielt haben, der Kopf. Das ist ganz klar, auch bei so einem Zeitfahren, da kommt es nicht immer nur auf die Beine an. Aber das ist natürlich brutal. Jetzt hat Pogacar seinen Rückstand von über einer Minute umgemünzt in 59 Sekunden Vorsprung. Ich glaube, viel mehr müssen wir dazu nicht sagen. Der Mann hat eine überragende Tour gefahren. Herzlichen Glückwunsch an Tadej Pogacar. Auch herzlichen Glückwunsch an Primoz Roglic. Sicher die bitterste Niederlage seiner bisherigen Karriere, aber ich bin mir sicher, er wird wieder angreifen im kommenden Jahr. Er hat das starke Team auf seiner Seite und wird da zur Attacke blasen.
Würde sicherlich. Ich hatte mir schon das Argument zurechtgelegt, wenn man den Zeitrückstand rausgerechnet hätte, also wenn der Abstand eine Minute geblieben wäre oder 45 Sekunden, was es dann war, den Pogacar auf der Windkante verloren hat, dann ist es nochmal ein ganz anderes Spiel. Wenn man die jetzt dazu rechnet, dann sind es 1,45, 1,40 oder sogar mehr, glaube ich, dann über 2 Minuten Vorsprung. Und das ist natürlich nochmal beeindruckender. Also wenn er sich da vielleicht noch verbessert und ein, zwei gute Teamkollegen findet, die ihm helfen können, dann wird es ihm sicherlich auch nochmal helfen.
Schauen wir weiter auf dem Podium, denn ein Mann, den möchte ich noch herausheben, ganz einfach, weil er so viel Pech in seiner Karriere bisher hatte, wenige dieses Jahr an ihn geglaubt haben, ich muss persönlich zugeben, ich auch nicht, habe das nicht gedacht, dass er das schaffen kann. Richie Porte holt sich endlich sein Tourpodium und das ist hoch verdient, ist endlich mal durchgekommen, hat es endlich mal geschafft, da keine Verletzung davon zu tragen und jetzt mit einem richtig, richtig starken Zeitfahren auch nochmal Miguel Angel Lopez komplett pulverisiert Der ist ordentlich zurückgefallen. Er hatte ja davor 1,5 Minuten Rückstand, Richie Porte fast. Jetzt hat er über 3 Minuten Vorsprung. Also da sieht man, wie Richie Porte heute auch richtig, richtig gut gefahren ist.
Ja, und wegen dieses, also erstmal Riesenrespekt an Richie Porte. Ich war ja immer ein bisschen zurückhaltender mit der Kritik an ihm, weil er so viel gestürzt ist, aber selbst ich hätte ihm nicht zugetraut, dass er auf Platz 3 da kommt. Und jetzt hat er eine richtig, richtig gute Tour gefahren. Er hatte nie irgendwie einen schwarzen Tag und auch er hat Zeit verloren bei dieser Windkante. Und da wäre er nochmal näher dran gewesen, aber der ist super gefahren, kann er sehr zufrieden sein. Nächstes Jahr soll er wieder zu Ineos gehen, wenn man den Gerüchten glaubt. Und da als sehr erfahrener Mann, als Helfer fungieren. Wenn er die Form halten kann, dann ist er mehr als ein Helfer, weil hätten sie ihn jetzt schon mit Abstand bestes Ineos-Ergebnis natürlich. Du hast es schon angesprochen, Miguel Lopez, der hat am Ende, keine Ahnung, 5 Minuten verloren auf Pogacar. Und ist jetzt auf Platz 6 zurückgefallen. Das ist natürlich richtig bitter, was damit auch bedeutet, dass Landa vorgerückt ist auf Platz 4 und Enric Maas auf Platz 5 gekommen ist für Movistar, was ein beeindruckendes Ergebnis ist. Die zwei können, glaube ich, sehr, sehr zufrieden sein mit der Tour de France dieses Jahr.
Enric Maas hat einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht im Vergleich zum vergangenen Jahr, hat das super genutzt, jetzt als Teamkapitän von Movistar so ein bisschen unter dem Radar zu fahren. Das Team hatte nicht ganz die Aufmerksamkeit, aber damit auch nicht ganz den Druck, glaube ich. Deswegen war da einiges drin und das hat Enric Maas super gelöst. Ich glaube, ich habe ihn kein einziges Mal im Fernsehen im Bild gesehen. Doch auf der zweiten Etappe hat er, glaube ich, versucht, Alaphilippe nachzugehen. Das war das einzige Mal, dass ich mich erinnern kann. Aber am Ende kommt er damit auf Platz 5 in der Gesamtwertung. Also auch noch ein sehr, sehr junger Mann, der sich auch noch deutlich weiterentwickeln kann. Auf den wird man in den nächsten Jahren auch gucken müssen.
Ja, und vor allem hat es bedeutet, dass wenn Movies da nicht im Fernsehen zu sehen war, war das, dass sie keine wilden Taktiken wie sonst immer hatten, sondern einfach seriös gefahren sind und am Ende reicht es für Platz 5. Also, glaube ich, kann Enric Maas mehr als zufrieden sein, wenn man sich die Leute vorne anschaut. Landa, der ja auch richtig stark aussah, der auch noch ein super Team hatte, der damit auch, glaube ich, zufrieden ist dann am Ende des Tages mit Platz 4.
Ein Wort möchte ich noch sagen zum heutigen Drittplatzierten. War er am Ende Drittplatzierter auch oder Vierter? Nee, Vierter war er. Wout van Aert ist bei jedem Rennen, bei dem er an den Start geht, inzwischen Top-Favorit, oder?
Ja, man weiß nicht, wo die Grenze ist. Bradley Wiggins hat gestern in seinem Podcast, der auf jeden Fall hörenswert ist, könnt ihr gerne mal reinhören, er gibt immer aus einem Pub seine Expertise ab. Und der hat gestern erzählt, dass, ja klar, warum sollte Wout van Aert nicht mal um den Tagessieg mitfahren, um den Grand Tour-Sieg mitfahren? Er hat ja jetzt schon einige Leute am Berg abgehängt, die eigentlich fürs GC fahren, also bei dem Sky is the limit, wie man so schön sagt aktuell. Aber muss man immer abwarten, ob er das überhaupt will und so weiter. Muss man sehen, aber absoluter Wahnsinn.
Absolut. Naja, also das weiß ich jetzt auch nicht. Ist ein bisschen hochgegriffen, weil dann verliert er vielleicht auch da seine Stärken. Ähnlich wie wir das bei Alaphilippe ja auch oft gesehen haben. Und ich glaube schon, dass der aktuell gerade mit der Form seines Lebens ist. Also weiß ich nicht, ob da noch so viel Steigerungspotenzial dann letztendlich da ist. Klar, er ist auch noch ein junger Mann, kann sich da auch noch weiterentwickeln, aber er ist jetzt vom Typus her nicht unbedingt für die Gesamtwertung gemacht.
Nee, glaube ich auch nicht.
Ich lehne mich schon wieder sehr weit aus dem Fenster, merke ich gerade.
Ja, ich glaube es auch nicht.
In diesen Tagen weiß man beim Radsport einfach nicht, was passiert.
Ja, er ist kein Gesamtklassementfahrer bisher, aber wenn man sieht, wie gut er über die Berge kommt, das ist natürlich erstmal, denkt man natürlich daran und sagt, ja gut, was soll ihn jetzt abhalten, da nicht GC-Fahrer zu werden? Aber klar, fehlt ihm da noch einiges. Ob er das überhaupt will, ist auch immer die Frage. Er fühlt sich auch auf Klassikern wohl, will noch Cyclocross fahren und so. Heute eine wahnsinnige Leistung. Dass er da bei so einem steilen Berg noch mit Tom Dumoulin da mithalten kann, ist ja schon. Es spricht schon für sich.
Am Ende ist Team Jumbo-Visma doppelt natürlich vorne in der Gesamtwertung vertreten, heute dreifach unter den Top 5. Wir haben es angesprochen, trotzdem ganz, ganz bitterer Tag. Bevor wir noch auf die anderen Wertungen schauen, schauen wir erstmal noch, was heute sonst noch so auf dieser Etappe passiert ist.
Ausreißer und Ausrutscher.
Ganz vorne dabei für mich heute die Mechaniker. Wir haben es gesehen, nicht alle haben getauscht. Ihr Rad unten am Berganfang, Tom Dümmerler zum Beispiel ist.
Aber alle relevanten.
Ja, Tom Dümmerler ist durchgefahren auf seinem Zeitfahrrad. Der hat es schon öfter gemacht. Er fühlt sich so wohl in dieser Zeitfahrposition, hat so auch den Giro gewonnen. Er fährt auch immer Zeitfahrpositionen bergauf. Aber ganz viele, und du hast recht, die meisten vorne haben gewechselt. Lander zum Beispiel auch nicht. Aber die Mechaniker haben einen Wahnsinnsjob gemacht, fand ich. Gerade bei Pogacar war das beeindruckend. Wechsel irgendwie 3 Sekunden nur gedauert. Zack, runter vom Rad, neues Rad war schon da, angefahren mit offener Tür, absolut spektakulär zu sehen, hat mir sehr, sehr gut gefallen, was die Mechaniker da gemacht haben und dass sie auch mal so im Zentrum der standen, da mal drauf geschaut, wie schnell die sowas eigentlich können.
Definitiv haben sich auch mindestens genauso viel Stress in den letzten Wochen zugemutet wie die Fahrer selbst, vielleicht jetzt nicht sportlich, aber die haben auch Nächte wieder durchgeackert, wenn man das so sehen konnte auf den Social-Media-Accounts zum Teil von den Teams. Also auch mal schön, dass die da gebührend gefeiert werden konnten. Und ein Mann, den müssen wir heute auf jeden Fall noch erwähnen, der war dann nicht er selbst der Ausrutscher, aber in die Situation, in die er sich gefahren hat. Denn Cavagna hat schon wieder ein richtig starkes Rennen abgeliefert, gefühlt der Mann von De Koenig, den man bei dieser Tour am meisten gesehen hat. Neben Alaphilippe, der natürlich viel in Ausreißergruppen war, aber danach kam, glaube ich, direkt Cavagna.
Ja, Bennett wollen wir auch nicht vergessen, aber du hast natürlich recht. Der Mann saß heute, glaube ich, 4 Stunden auf dem sogenannten Hot Seat, also auf dem Platz, wo der Gesamtführende sitzt. Leider ist er im Gesamtklassement sehr weit zurück, hat eine super Zeit gefahren und dann musste er da 4 Stunden rumhängen und war wahrscheinlich schon relativ sicher, dass er Roglic oder einer von den anderen da vorbeifahren kann. Und er saß da mit so einer Daunenjacke und konnte einfach nicht weg. Er konnte auch nicht zum Duschen und dann am Ende hat er sich verabschiedet mit einem kleinen Winken und wird sich auch seinen Teil gedacht haben zu dieser Aktion.
Auf jeden Fall auch von ihm eine richtig starke Leistung. Ihn muss man auf jeden Fall auf der Rechnung haben, noch für die kommenden Wochen. Es ist da ja zum Beispiel so eine Weltmeisterschaft, da kann man in Sachen Zeitfahren vielleicht ja doch mal noch irgendwas erwarten von ihm. Ist natürlich die Frage nach so einer Tour de France, wie gut hat er die verkraftet, aber es scheint mir in sehr, sehr guter Form zu sein, wenn er auch am Berg da mithalten kann bei so einem Zeitfahren.
Ist das Problem für ihn Wort von Art?
Das ist richtig. Wenn, weiß ich gar nicht. Da müssen wir mal drauf gucken. Erst noch auf die Weltmeisterschaftsaufstellung von Belgien.
Er ist dabei.
Ob da Wout van Aert ist, da ist dabei?
Ja, er ist nominiert. Er ist ja auch belgischer Zeitfahrmeister und wird dabei sein in Italien.
Na dann wissen wir ja, wer da definitiv Favorit ist. Schauen wir noch auf die anderen Wertungen heute. Und also eigentlich sind es die Endwertungen. Da glaube ich, wird nicht mehr viel passieren. Das grüne Trikot ist mit 2 Minuten Vorsprung noch ins Ziel gekommen. Also 2 Minuten hätte er noch verkraften können in Sachen Zeitlimit. Bennett ist damit das grüne Trikot, glaube ich, nicht mehr zu nehmen. Über 60 Punkte Vorsprung. Morgen gibt es insgesamt 70 an der Zahl. Da müsste schon morgen noch ein Sturz oder Ähnliches passieren. Bergtrikot gab es dann natürlich heute nochmal einen Wechsel. Wir haben es angesprochen. Pogacar hat sich's geholt. Carapaz unter ferner Liefen.
Aber er hat es versucht.
Ich glaube, er hat es versucht, ja, aber gar keine Chance gegen Pogacar.
Er hatte keine Chance, aber er hat es versucht. Er ist unglaublich langsam gefahren, die ersten Kilometer und ist dann hochgepaced, was man hauptsächlich daran gesehen hat. Er war nicht so oft im Bild, aber als er ins Ziel gekommen ist, da hat er richtig gesprintet. Also da, er hat es auf jeden Fall versucht, aber er ist nicht mehr unter die Top 10, glaube ich, gekommen. Da fehlt ihm dann doch wahrscheinlich ein bisschen Power.
Und dadurch dann jetzt natürlich das Bergtrikot gewechselt. Die 2 Punkte konnte er nicht verteidigen. Pogacar holt sich also auch dieses gepunktete Trikot, das weiße sowieso. Und jetzt muss ich mal gucken, wer hat sich jetzt am Ende die Teamwertung geholt?
Movistar.
Tatsächlich doch noch Jumbo Visma. Ist noch vorbeigezogen an allen. Ist jetzt auch vor Team. Ah nee, das ist die von der Etappe. Ich habe hier vollkommen die falsche Liste.
Wollte gerade sagen,
vollkommen die falsche Liste.
18 Minuten 30 vorne.
Das ist richtig. Also Movistar mal wieder, haben sie ihren Titel verteidigen können.
Ja, und also wir lachen über diese Wertung, aber in Spanien ist der sehr viel wert, ist hoch angesehen und ist auch immer eine coole Leistung, dass man als Team da vorne landen kann. Finde ich immer gut. Ich möchte noch einen Fahrer erwähnen, der heute als Drittletzter ins Ziel gekommen ist. George Bennett, erstaunlicherweise. Der hat einen richtig ruhigen Tag sich, glaube ich, gemacht. Weil dass der langsamer als Roger Kluge diesen Berg da hochkommt, das wage ich dann doch nochmal zu bezweifeln.
Ja, glaube ich auch. Aber für den war natürlich überhaupt nichts mehr in irgendeiner Umgebung zu holen. Der hat wahrscheinlich nebenbei immer gehofft, dass er was von dem Zweikampf sieht, aber der war deutlich weiter vorne, oder? Da waren sind Roglic und Pogacar noch gar nicht auf der Strecke gewesen.
Nee, der ist da irgendwann rumgegondelt, keine Ahnung. Es geht ja auch, also man muss ja sagen, bei so Zeitfahren, da geht es irgendwie 30 Leute nehmen das ernst und der Rest, ja, der fährt halt auch mit und versucht so einigermaßen über die Zeit zu kommen. Toni Martin hat es auch nicht sonderlich ernst genommen. Ja, die haben genug Arbeit gemacht da und die wissen, da haben sie dann keine Chance gegen die großen Leute, die noch mehr Kraft haben und dann machen sie das ganz entspannt und fahren da lang. Jetzt muss man sagen, Roger Kluge ist jetzt 6 Stunden, 5 Minuten, 42 Sekunden hinter Tadej Pogacar gelandet am Ende des Tages, über die gesamte Tour gesehen. Eigentlich eine ganz coole Zahl, so viel langsamer gewesen zu sein. Letzter Platz ist auch nicht schlecht, würde ich jetzt mal sagen.
Und er hat es ins Ziel geschafft. Lanterne Rouge geht also an Roger Kluge. Er wird es verkraften können. Vor allem, falls morgen Caleb Ewan doch nochmal vielleicht einen Sieg für das Team einfahren kann. Das wird spannend. An der Stelle möchte ich mich nochmal bedanken für bei Jakob Zeiser, der uns da heute recht spannende Eindrücke von der Etappe geschildert hat. Die Fahrer sind nämlich, also alle Top-Fahrer sind heute nämlich nicht nur einmal da hochgefahren auf die La Planche de Belfi, sondern die haben sich das tatsächlich zum Aufwärmen davor schon mal angeguckt gehabt. Und da war Jakobs auch so ein bisschen verwundert und ich ehrlich gesagt auch, weil da standen natürlich schon zahlreiche Fans und dann kann ich mir vorstellen, dass das jetzt auch nicht so easy ist, da einfach mal so locker hochzufahren, wenn die ganzen Fans da vielleicht dann schon auf einen zurennen oder sowas. Also lockeres und sich konzentriertes Aufwärmen sieht anders aus, glaube ich.
Ja, verwirrt mich auch ein bisschen, weil ich davon ausgegangen bin, dass sie da schon ein paar Mal hochgefahren sind in der Vorbereitung, sich das angeschaut haben. Aber wahrscheinlich wirft man lieber noch mal einen kleinen Blick vorher drauf. Ich glaube, am Ende des Tages brauchen sie auch so ein bisschen eine härtere Belastung, die man vielleicht gar nicht so auf der Rolle bekommen kann, sondern eher über den Berg sich bekommt, bevor es dann überhaupt losgeht. Man kann ja da nicht irgendwie kalt hinkommen oder nur so ein bisschen locker eingerollt sein, sondern da muss schon zur Sache gehen. Und ja, dann sind sie hochgefahren, das aber waren sehr, sehr coole Bilder. Wir haben erst ein bisschen gerätselt. Ist es Tom Dumoulin? Ist es Primoz Roglic? Wer war's? Am Ende war es dann tatsächlich Roglic in seinem slowenischen Meistertrikot, das er dann ausziehen musste natürlich, aber ja.
Dann schauen wir doch noch auf die Daten der heutigen Etappe.
Stravazen.
An der La Planche de Belfi. Leider, das ist natürlich absolut verständlich, der Mann wird gerade nicht aus dem Trubel rauskommen und von Interview zu Interview eilen. Aber Tadej Pogacar hat es natürlich noch nicht geschafft, das Ganze hier auf Strava hochzuladen. Von dem haben wir leider noch keine Messungen. Aber, und da kommt jetzt die Frage an dich, wer glaubst du, hat dann sich heute den Com geholt? Bleiben ja nicht mehr so viele übrig.
Richie Porte.
So ist es. Richie Porte holt sich den Com heute an der La Planche de Belfi. Und zwar geht es da um ein Stück, 2,11 Kilometer lang. Das ist so das steilste Stück gewesen. Also da fährt er dann auch nur noch mit 18 km/h hoch, insgesamt 10% im Schnitt über 2 Kilometer. Das war wirklich absoluter Wahnsinn. Und er hat selber leider nicht mit Wattdaten hochgeladen, hat aber es gab noch einige andere Fahrer, die da natürlich was hochgeladen haben. Nils Polit finde ich da zum Beispiel ganz interessant. 425 Watt tritt er da zum Schluss noch auf die La Planche de Belfi. Ist auf jeden Fall eine deutliche Ansage. Klar, das sind heute nur 30 Kilometer, aber so jemand wie Polit sieht man, so ganz schlecht ist er dann auch nicht in Form, wie man das bei der Tour manchmal befürchtet hatte.
Nee, das ist er nicht. Man muss aber auch natürlich Wattwerte, wir wissen es, wir haben es alle gelernt von Thomas, liebe Grüße an dieser Stelle. Man muss auf Watt pro Kilogramm schauen und da ist Polit natürlich mit ordentlichem Vorsprung vor Porte, von dem wir leider jetzt die Wattwerte nicht haben. Aber Polit hat es auch ernst genommen, also hat auch eine ganz ordentliche Zeit hingelegt, so wie ich das gesehen hatte. Also Respekt und das ist natürlich auch eine Wattanzahl, die für alle anderen Leute erstmal für Hobbyfahrer erstmal schwerlich zu erreichen ist.
Verliert aber dann trotzdem nur auf diesem Segment eine Minute 20 auf Richie Porte. Da helfen ihm dann auch die entsprechenden Watt leider nicht ganz so viel. Aber natürlich trotzdem starke Leistung auch von Nils Polit an diesem Tag.
Absolut starke Leistung.
Auf morgen, glaube ich, braucht man nicht allzu viel gucken. Es gibt am Anfang ein Sekt, der Pogacar sehr gut schmecken wird, den Roglic neidisch angucken wird. Ich bin gespannt, wie da das die Mimik morgen auf dieser Etappe aussieht. Das ist das einzig Spannende, glaube ich, zum Start. Ansonsten Ziel, es gab seit Jahren keinen Ausreißer mehr, der auf der Champs-Élysées gewinnen konnte. Und auch morgen, glaube ich, wird das kein Team zulassen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass Jumbo nochmal für Wout van Aert jetzt fährt, damit man zumindest noch mit einem Teilerfolg hier aus dieser Tour rausgeht.
Ja, die hatten schon genug Erfolge. Also daran liegt es nicht, dass sie keine Erfolge hatten. Aber
aber das wäre natürlich schon nochmal so ein kleiner Trostpreis, den man nach diesem Schock heute vielleicht noch mitnehmen möchte.
Absolut, das wäre es. Aber ansonsten ist natürlich, also die waren sehr erfolgreich, aber es hilft alles nichts. Sie wollen die Tour gewinnen. Die würden alle Etappensiege, alle Trikottage, das ist ihnen alles scheißegal. Die wollten den Etappensieg, alles andere ist ihnen egal. Absolut richtig. Ich will nur noch kurz auf eins hinweisen. Und zwar hinten im Platz 9 ist jetzt Caruso. Auf Platz 10 ist er gelandet. Das finde ich eine beeindruckende Leistung. Den Mann hat auch überhaupt niemand auf dem Schirm. Von Bahrain McLaren hat es dann noch irgendwie in die Top 10 geschafft. Und Uran hat noch einen Platz gegen Tom Dumoulin verloren. Für Education First, die ich ja noch sehr hoch eingeschätzt hatte. Auch im Grunde eine gebrauchte Tour, muss man dann am Ende sagen.
Definitiv.
Uran relativ hinten, ein Etappensieg, hatte ich dann schon zu hoch eingeschätzt. Aber ich glaube, das waren auch noch mal ein paar Veränderungen, die klar in den Top 10 hinten interessiert dann erstmal niemand so wirklich. Aber gerade Leute wie Dumoulin, der da nochmal einen Platz gut machen konnte, und Caruso, der dann noch in die Top 10 springen konnte. Für die ist es natürlich ein Riesenerfolg und für die Teams auch cool, dass sie da nochmal Fahrer irgendwie platzieren konnten.
Ja, Caruso sah gut aus in dieser letzten Woche. Hatte ja dann auch mal diese eine Aktion als Ausreißer. Und da sah er auch richtig gut aus. Also der hatte noch ein bisschen Bums in den Beinen und das hat er heute dann nochmal gezeigt. Ansonsten, wir sind deine Favoriten für morgen. Bennett, haben wir da noch nicht gesehen auf der Champs-Élysées. Wir wissen, dass Caleb Ewan dort letztes Jahr gewonnen hat. Bei dem ist immer so die Frage, der beugt sich ja sehr weit über den Lenker. Kann er das auf Kopfsteinpflaster? Letztes Jahr hat er es gezeigt. Wenn er sich da ein bisschen das Gewicht nach hinten verlagert, dann ist das auch auf der Champs-Élysées möglich. Oder macht es dann Wout van Aert? Was ist dein
Tipp? Ja, ich tippe auf Ewan. Vor allem, du sagst, er hat sich ein bisschen nach hinten gelehnt. Der Mann saß gefühlt hinter seinem Hinterrad mit dem Hinterteil und hat sich so den Ziel gesprintet.
Ja, im Vergleich zu sonst sieht es natürlich absurd aus bei ihm.
Er war ein super Sprint. Ich habe Bennett und Ewan natürlich auf der Rechnung. Bennett würde ich aber sagen, weil er in den letzten Tagen sehr, sehr gut aussah. Konnte gestern nochmal diese Attacken von Sagan mitgehen. Aber auf der anderen Seite natürlich Ewan konnte sich ein bisschen schonen, da rausnehmen. Er hat überhaupt kein Interesse am grünen Trikot gezeigt, diese Rundfahrt. Deshalb, ich glaube, die zwei sind die Favoriten. Die Teams werden die da reinfahren und dann mal sehen, ob Wout van Aert, der den Sekt bis dahin schon verdaut hat. Ich glaube, darauf wird es auch. Er wird gar keinen Sekt trinken, natürlich. Mein Fehler.
Er trinkt ja keinen Sekt. Das ist ja das Krasse.
Dann ist er noch im Rennen, natürlich. Christoph muss er dann wahrscheinlich rausnehmen. Der, der hat schon eingetrunken.
Ja, das sind dann die Bilder, auf die man sich sonst morgen auf jeden Fall noch freuen kann. Immer ja, natürlich ganz nett. Ansonsten geht das Ganze morgen nicht ganz so spät zu Ende wie letztes Jahr. Ist dann eher so am frühen Abend, also letztes Jahr hatten wir, glaube ich, bis 21.30 Uhr noch eine Etappe. Dadurch, dass das Ganze jetzt im Herbst stattfindet, ist das dann doch alles schon vor 8 zu Ende. Also irgendwann um 19 Uhr oder sowas, glaube ich, wollen die Fahrer oder um 18.30 Uhr sogar schon im Ziel sein auf der Champs-Élysées. Die letzte Etappe also dieser Tour de France. Es hat auf jeden Fall wahnsinnig Spaß gemacht. Und vorher möchte ich dich natürlich noch ganz kurz fragen, Jonas. Wie schätzt du denn deine Chancen morgen noch ein, dir den Sieg im Fantasy-Manager zu holen? Du bist nach heute 355 Punkte hinten, warst schon mal bis auf 200 dran. Das ist natürlich schon eine Ansage, über 300 Punkte auf Extreme Benoit Cosnefroid-Fan. Jonas, da muss morgen aber nochmal die volle Attacke kommen.
Ja, und die wird leider nicht kommen, muss man klar sagen. Ich glaube, der Sieg ist auch da. In trockenen Tüchern. Der Mann hat einfach...
Ah, das ist wie bei den Fahrern auch. Man greift auf der letzten Etappe nicht mehr den Gesamtführenden an.
Ja, richtig. Gentleman's Agreement. Nein, der Mann hat es natürlich verdient. Ich bin sehr zufrieden eigentlich mit Platz 2, muss ich sagen. Von unserer bisschen größeren WhatsApp-Crew, also wir haben noch ein paar Leute, die so im Hintergrund immer mit uns arbeiten oder uns ein paar Tipps geben, wenn sie was sehen. Bei dem bin ich Erster geworden. Das ist eigentlich für mich sehr zufriedenstellend. Und natürlich als Gastgeber von so einer Liga kann man auch nicht am Ende gewinnen. Das muss man auch klar sagen.
Das also die Ausreden und das Drumherum-Gerede von Jonas Beyer zu dieser Fantasy-Niederlage.
Absolut richtig. Man muss nur gute Ausreden haben. Nein, natürlich Spaß. Extrem Cosnefroid Benoit-Fan hat es absolut verdient. Sehr viel mehr Punkte als ich. Heute auch nochmal richtig gelegen. Ich glaube, er hat Port in seiner Aufstellung gehabt und nicht Lopez. Das war natürlich dann
ein Killer für mich am Ende hinten raus, dass der Kolumbianer da so eingebrochen ist.
Na gut, Jonas, dann wünsche ich dir noch einen schönen Urlaub. Genieß noch die letzte Etappe unter Sonne in Italien und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Ansonsten, wie gewohnt, natürlich morgen wieder der Tourfunk zur letzten Etappe Champs-Élysées Tour de France 2020 geht zu Ende.
What's up? Der Radsport-Podcast.